Ich habe ein weiteres Zimmer weit weg von den Kleinen hier, in dem sich Dutzende Kinder befinden, die den ganzen Tag nichts tun, als vor sich hin zu wimmern.« Raudin nickte. Dem fügte er hinzu: »Warum zeigt ihr mir all dies?« Karata zögerte. »Weil ich mich mit euch zusammentun möchte. Einst habe ich eurem Vater gedient, trotz der Meinung, die ich von ihm hatte. Jetzt werde ich seinem Sohn wegen der Meinung dienen, die ich von ihm habe. Werdet ihr meine Loyalität annehmen?« »Es ist mir eine Ehre, Karata.« Sie nickte und drehte sich mit einem Seufzen wieder den Kindern zu. »Ich mache es nicht mehr lang, Lord Raudin«, flüsterte sie. »Mich hat die Sorge umgetrieben, was mit meinen Kindern passieren würde, wenn ich einmal verloren sein sollte. Dieser Traum von euch, diese verrückte Vorstellung von einem Elantris, in dem wir unsere eigene Nahrung anbauen und nicht auf unsere Schmerzen achten, ich möchte sehen, wie ihr versucht, diese Welt zu erschaffen. Zwar glaube ich nicht, dass es euch gelingen wird, aber ich bin der Ansicht, dass ihr im Verlauf dieses Prozesses etwas Besseres aus uns machen werdet.« »Danke«, sagte Raudin, dem aufging, dass er soeben eine gewaltige Verantwortung auf sich geladen hatte. Karata lebte nun schon über ein Jahr unter der Last, die er erst allmählich zu spüren begann. Sie war müde, das bewiesen ihre Augen. Wenn nun die Zeit käme, würde sie sich ausruhen können. Sie hatte ihre Bürde an ihn weitergegeben. »Danke«, sagte Karata mit einem Blick auf die Kinder. »Sagt mir, Karata«, meinte Raudin nach kurzem Nachdenken, »hättet ihr meinen Leuten wirklich die Knochen gebrochen?« Zuerst reagierte Karata nicht. »Sagt ihr mir, Prinz, was hättet ihr getan, wenn ich heute Nacht versucht hätte, euren Vater umzubringen?« »Fragen, die am besten beide unbeantwortet bleiben.« Karata nickte. In ihren müden Augen glomm stille Weisheit. Raudin lächelte, als er die hünenhafte Gestalt erkannte, die vor der Kapelle stand und auf seine Rückkehr wartete. Galadons besorgtes Gesicht wurde von der winzigen Flamme seiner Laterne erleuchtet. »Ein Licht, um mir den Weg nach Hause zu weisen, mein Freund?« fragte Raudin aus der Dunkelheit, als er sich der Kapelle näherte. »Sule«, rief Galadon, »bei der Dolokin, du bist gar nicht tot.« »Doch, das bin ich natürlich«, erwiderte Raudin lachend und klopfte seinem Freund auf die Schulter. »Wir alle sind tot. Zumindest scheinst du mir das sonst immer weismachen zu wollen.« Galadon grinste. »Wo ist die Frau?« »Ich habe sie nach Hause begleitet, wie es ein jeder Gentleman getan hätte«, sagte Raudin auf dem Weg in die Kapelle. Im Innern erwachten Maresche und die anderen. »Lord Lebensgeist ist zurückgekehrt«, entfuhr es Saolin voll Begeisterung. »Hier, Saolin, ein Geschenk.« Raudin zog das Schwert unter seinen Lumpen hervor und warf es dem Soldaten zu. »Was ist das, Milord?« fragte Saolin. »Euer Speer ist erstaunlich, wenn man bedenkt, was euch zur Verfügung stand«, sagte Raudin. »Aber ich denke, wenn ihr tatsächlich kämpfen wollt, solltet ihr etwas haben, was ein wenig robuster ist.« Saolin zog die Klinge aus der Scheide. Draußen mochte das Schwert nichts Besonderes dargestellt haben. Innerhalb der Grenzen von Elantris hingegen war es ein kostbares Prunkstück. »Kein einziger Rostfleck«, meinte Saolin verblüfft. »Und das Symbol von Iadons eigener Leibwache ist darin eingraviert.« »Dann ist der König also tot?« wollte Maresche begierig wissen. »Nichts dergleichen«, sagte Raudin abweisend. »Unsere Mission war rein privater Natur, Maresche, und es wurde auch niemand getötet. Auch wenn der Wächter, dem dieses Schwert gehört hat, wahrscheinlich ziemlich sauer sein dürfte.« »Darauf möchte ich wetten«, sagte Galadon mit einem Schnauben. »Dann müssen wir uns keine Sorgen mehr um Karata machen?« »Nein«, sagte Raudin lächelnd. »Genauer gesagt wird sich ihre Bande uns anschließen.« Seine Worte ernteten überraschtes Gemurmel. Raudin wartete ein wenig, bevor er fortfuhr. »Morgen werden wir dem Palastviertel einen Besuch abstatten. Karata hat dort etwas, was ihr alle sehen sollt. Etwas, was jeder in Elantris sich ansehen sollte.« »Was denn, Sule?« wollte Galadon wissen. den Beweis, dass sich der Hunger besiegen lässt. Sarenes Begabung für Handarbeiten war in etwa so ausgeprägt wie ihr Maltalent. Nicht, dass sie dieser Umstand davon abgehalten hätte, es wenigstens zu probieren. Egal wie viel Mühe Sarene sich gab, an Aktivitäten teilzunehmen, die traditionellerweise Männern vorbehalten waren, sie empfand doch das starke Verlangen, unter Beweis zu stellen, dass sie genauso feminin und damenhaft sein konnte wie alle anderen Frauen auch. Es war schließlich nicht ihre Schuld, dass sie in dieser Hinsicht einfach kein Talent besaß. Sie hielt ihren runden Stickrahmen in die Höhe. Ihre Stickerei sollte eigentlich ein Rotkehlchen darstellen, das auf einem Ast saß, den Schnabel zum Singen geöffnet. Unglücklicherweise hatte sie das Muster selbst entworfen, was bedeutete, dass es von Anfang an nicht sonderlich gut gewesen war. Zusammen mit ihrer verblüffenden Unfähigkeit, sich beim Sticken an die vorgegebenen Linien zu halten, hatte dies zu einem Ergebnis geführt, das eher wie eine zerquetschte Tomate als wie ein Vogel aussah. »Sehr schön, Liebes«, sagte Eschen. Lediglich die unheilbar quirlige Königin war in der Lage, ein solches Kompliment ohne den geringsten Sarkasmus zu machen. Seufzend ließ Sarene den Rahmen in den Schoß sinken und griff nach einem Stück braunem Faden für den Ast. »Mach dir keine Sorgen, Sarene«, sagte Daora. »Domi erschafft nicht jeden Menschen mit dem gleichen Maß an Talent, aber Fleiß belohnt er immer. Übe weiter und du wirst besser werden.« »Du hast gut reden«, dachte Sarene verdrießlich. Daoras eigener Stickrahmen hielt ein aufwendiges Meisterwerk vollendeter Stickkunst. Es zeigte ganze Vogelschwärme, wobei jedes einzelne Tier winzig, aber dennoch detailreich gestickt war, die auf kunstvollen Bahnen durch das Gezweig einer stattlichen Eiche flogen. Kiins Gattin war die ideale Verkörperung aristokratischer Tugend. Daora ging nicht, sondern glitt dahin. Jede ihrer Bewegungen und Gesten war elegant und graziös. Sie schminkte sich atemberaubend, die Lippen leuchtend rot und die Augen geheimnisvoll, aber sie tat es mit meisterhafter Unaufdringlichkeit. Sie war alt genug, um erhaben zu sein, doch immer noch so jung, dass sie für ihre außergewöhnliche Schönheit bekannt war. Kurz gesagt war sie genau die Art Frau, die Sarene normalerweise hassen würde. Wäre Daora nicht auch gleichzeitig die freundlichste und intelligenteste Frau am ganzen Hof gewesen? Nach einer kurzen Gesprächspause fing Eschen wie gewöhnlich zu reden an. Die Königin schien Angst vor dem Schweigen zu haben und sprach ohne Unterlass oder brachte andere dazu, etwas zu sagen. Die anderen Damen in dem Kreis überließen ihr gern die Führung. Es gab wohl ohnehin niemanden, der freiwillig versucht hätte, Eschen die Kontrolle über ein Gespräch aus den Händen zu reißen. Der Handarbeitszirkel der Königin bestand aus etwa 10 Frauen. Anfangs hatte Sarene ihre Treffen gemieden und sich stattdessen auf das politische Leben bei Hofe konzentriert, doch sie hatte schon bald festgestellt, dass die Frauen genauso wichtig wie jede Staatsangelegenheit waren. Durch Gerüchte und müßiges Tratschen verbreiteten sich Neuigkeiten, die im öffentlichen Rahmen nicht zur Sprache gebracht werden konnten. Sarene konnte es sich nicht leisten, von dieser Kette ausgeschlossen zu sein. Sie hätte sich nur gewünscht, dazu nicht ihre völlige Unfähigkeit bloßlegen zu müssen. »Ich habe gehört, dass Lord Varen, der Sohn des Barons der Key-Plantage, eine heftige religiöse Erfahrung gemacht hat«, sagte Eschen. »Ich habe seine Mutter gekannt, eine überaus anständige Frau, ziemlich gut im Stricken. Nächstes Jahr, wenn Pullover wieder in Mode kommen, werde ich Iadon zwingen, einen zu tragen. Es ziemt sich einfach nicht für einen König, in Modefragen so völlig unbedarft zu wirken. Sein Haar ist ein gutes Stück zu lang.« Daora zog einen Stich fest. »Mir sind die Gerüchte über den jungen Varen auch zu Ohren gekommen. Ich finde es reichlich eigenartig, dass er jetzt, nachdem er jahrelang ein inbrünstiger Anhänger des Korati-Glaubens war, auf einmal zum Schuh de Red übertritt.« »Das ist sowieso alles ein und dieselbe Religion«, sagte Atara wegwerfend. Herzog Telris Gemahlin war eine kleine Frau, selbst für eine Arelenin, mit schulterlangen, kastanienbraunen Locken. Sie trug bei weitem die prächtigste Kleidung und den teuersten Schmuck in dem Raum, was auf die Verschwendungssucht ihres Gatten zurückzuführen war. Ihre Stickmuster waren immer konservativ und einfallslos. »Sagt so etwas bloß nicht vor den Priestern«, warnte Seaden, Graf Ahans Frau. Sie war die dickste Frau im Raum und machte mit ihrem Leibesumfang beinahe ihrem Gatten Konkurrenz. »Sie tun immer so, als hänge deine Seele davon ab, ob du Gott nun Domi oder Jadet nennst.« »Die beiden weisen ein paar auffällige Unterschiede auf«, sagte Sarene, die versuchte, ihre entstellte Stickerei vor den Augen der anderen zu verbergen. »Vielleicht für einen Priester.« Natara stieß ein leises, zwitscherndes Lachen aus. »Aber derlei Dinge machen doch für uns keinen Unterschied.« »Natürlich nicht«, sagte Sarene, »schließlich sind wir bloß Frauen.« Sie blickte unauffällig von ihrer Stickerei auf und musste über die Reaktionen lächeln, die ihre Bemerkung hervorgerufen hatte. Vielleicht waren die Frauen in Arelon nicht ganz so unterwürfig, wie ihre Männer annahmen. Es herrschte nur ein paar Augenblicke Schweigen, da erhob erneut Eschen das Wort. »Sarene, was tun die Frauen in Theod, um sich die Zeit zu vertreiben?« Überrascht hob Sarene eine Augenbraue. Sie hatte die Königin noch nie eine derart direkte Frage stellen hören. »Was meint ihr damit, Eure Majestät?« »Was tun sie?« wiederholte Eschen. »Weißt du, ich habe da so Sachen gehört, wie auch über Fjorden, wo es im Winter angeblich so kalt werden soll, dass manchmal Bäume einfrieren und in Stücke bersten. Wahrscheinlich eine einfache Methode, um Holzspäne zu gewinnen. Ich frage mich, ob sie es geplant passieren lassen können.« Sarene lächelte. »Wir finden immer etwas, um uns zu beschäftigen, Eure Majestät. Manche Frauen sticken gern, wohingegen sich manche auch anderen Beschäftigungen widmen.« »Zum Beispiel?« fragte Torena, die unverheiratete Tochter Lord Ahans, auch wenn Sarene immer noch nicht glauben konnte, dass eine derart schmächtige Frau von zwei dickleibigen Menschen wie Ahan und Seaden abstammen konnte. Normalerweise verhielt sich Torena während dieser Treffen still, doch ihre großen braunen Augen beobachteten das Geschehen mit einem Funkeln, in dem verborgene Intelligenz lag. »Nun, zum einen steht der königliche Hof allen offen«, sagte Sarene ungezwungen. Allerdings hüpfte ihr Herz vor Freude. Auf eine derartige Gelegenheit hatte sie voll Ungeduld gewartet. »Ihr habt den verhandelten Fällen zugehört?« fragte Torena, deren leise, hohe Stimme eine zunehmend interessierte Note annahm. »Oft«, sagte Sarene, »und dann habe ich mich mit meinen Freundinnen darüber unterhalten.« »Habt ihr einander mit dem Schwert bekämpft?« fragte die übergewichtige Seaden mit eifriger Miene. Ein wenig verblüfft hielt Sarene inne. Als sie aufblickte, ruhten die Augen beinahe jeder Frau in dem Zimmer unverwandt auf ihr. »Wie kommt ihr auf diese Frage?« »Das erzählt man sich von den Frauen in Theod, Liebes«, sagte Daora gelassen. Sie war die einzige Frau, die noch an ihrer Stickerei arbeitete. »Ja«, meinte Seaden. »Das haben wir schon des Öfteren gehört. Man sagt, in Theod bringen sich die Frauen zum Zeitvertreib der Männer um.« Sarene zog eine Braue empor. »Wir nennen es Fechten, Lady Seaden. Wir machen es zu unserem eigenen Zeitvertreib, nicht für die Männer. Und wir bringen einander ganz gewiss nicht um. Wir benutzen Degen, aber an der Spitze befindet sich ein kleiner Stöpsel und wir tragen dicke Schutzkleidung. Ich habe noch nie gehört, dass jemand eine schlimmere Verletzung als einen verstauchten Knöchel davongetragen hätte.« »Dann ist es also wahr?« Die kleine Torena holte erstaunt Atem. »Ihr benutzt tatsächlich Schwerter?« »Manche von uns«, sagte Sarene. »Im Grunde hat es mir immer großen Spaß gemacht. Fechten ist mein Lieblingssport gewesen.« In den Augen der Frauen glitzerte eine erschreckende Blutgier, wie bei Hunden, die viel zu lange in einem kleinen Zwinger eingesperrt gewesen waren. Sarene hatte gehofft, ein gewisses Maß an politischem Interesse bei diesen Frauen zu wecken, sie zu ermuntern, eine aktive Rolle in den Geschäften des Landes zu übernehmen, aber anscheinend war das eine viel zu subtile Vorgehensweise. Sie benötigten etwas viel Handfesteres. »Ich könnte es euch beibringen, wenn ihr möchtet«, schlug Sarene vor. »Zu kämpfen?« fragte Atara entgeistert. »Aber natürlich«, sagte Sarene, »es ist nicht schwer. Und bitte, Lady Atara, wir nennen es Fechten. Selbst bei den verständnisvollsten Männern weckt die Vorstellung kämpfender Frauen ein gewisses Unbehagen.« »Wir können doch nicht«, setzte Eschen an. »Warum nicht?«, fragte Sarene. »Der König heißt den Schwertkampf nicht gut, Liebes«, erklärte Daora. Wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, dass keiner der Adelsmänner hier Schwert oder Degen trägt.« Sarene runzelte die Stirn. »Danach wollte ich mich schon erkundigen.« »Iadon hält es für zu gewöhnlich«, sagte Eschen. »Kämpfen bezeichnet er als Bauernarbeit. Er hat sich ausgiebig mit den Bauern beschäftigt. Er ist ein guter Herrscher, weißt du, und ein guter Herrscher muss über viele Dinge Bescheid wissen. Zum Beispiel kann er einem zu jeder Jahreszeit sagen, wie das Wetter in Svorden ist. Seine Schiffe sind die stabilsten und schnellsten weit und breit.« »Dann kann also keiner der Männer kämpfen?« erkundigte sich Sarene verblüfft. »Keiner außer Lord Eondel und vielleicht Lord Shuden«, sagte Torena, deren Miene verträumt wurde, als sie Shudens Namen erwähnte. Der junge, dunkelhäutige Adlige war ein großer Favorit bei den Hofdamen. Mit seinen zarten Gesichtszügen und tadellosen Manieren eroberte er selbst die standhaftesten Herzen. »Vergesst nicht Prinz Raoden«, fügte Atara hinzu. »Ich glaube, er hat sich das Kämpfen von Eondel beibringen lassen, bloß um seinem Vater zu trotzen. Solche Sachen hat er dauernd gemacht.« »Tja, umso besser«, sagte Sarene. »Wenn keiner der Männer kämpft, wird König Iadon schlecht etwas dagegen einwenden können, wenn wir es lernen.« »Was meint ihr damit?«, fragte Torena. »Nun, er sagt, dass es unter seiner Würde ist«, erklärte Sarene. »Wenn dem tatsächlich so ist, sollte es der ideale Zeitvertreib für uns sein. Schließlich sind wir bloß Frauen.« Die anderen Damen erwiderten Sarenes schalkhaftes Lächeln.